SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano.
Zu Gast sind Haig Simonian, freier Journalist, davor langjähriger Korrespondent der britischen Financial Times, und Jürgen Dunsch, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Kopf der Woche, wenn wir so sagen wollen, heißt Daniel Vasella. Der scheidende Verwaltungsratspräsident der Novartis hat diese Woche bekannt gegeben, dass er auf den umstrittenen 72 Millionen Franken Deal verzichtet. Dieser hätte ein Konkurrenzverbot vorgesehen. Das Geld hätte Vasella verteilt über die nächsten 6 Jahre gekriegt. Es hagelte Kritik von links bis rechts, als der Deal bekannt wurde und auch jetzt wieder diese Woche, als er darauf für nichtig erklärt wurde. Vorgeworfen wurde ihm, dass er unfreiwillig Abstimmungshelfer für die Abzockerinitiative sei und dass er sich mit dem Rückzug als eine Art Winkelried darstellen wolle. Erwartet wurde am Freitag dann eine turbulente Novartis-Generalversammlung, und in der Tat, die Aktionärinnen und Aktionäre machten ihrem Unmut deutlich Luft. Zum Schluss aber lief alles wie von Novartis geplant. Die Aktionäre haben alle Vorschläge des Verwaltungsrates angenommen. Heißt zum Schluss viel Lärm um nichts, Jürgen Dunsch.
Nein, ich denke, diese Diskussion war sinnvoll und notwendig, einfach weil Vasella auch so ein eklatantes Beispiel für Manager war, die die Bodenhaftung verloren haben. Insofern denke ich, musste diese Diskussion geführt werden. Diese Diskussion wird ja auch weitergehen vor dem Hintergrund der Abzockerabstimmung am 3. März. Natürlich ist es in einer Generalversammlung immer so, es fällt immer wieder auf, der Klamauk und der Tenor der Redebeiträge steht ja in keinem Verhältnis dann zu den Abstimmungsergebnissen. Das kennt man von anderen Generalversammlungen, und das war in diesem Fall auch so. Wobei bemerkenswert noch war, der Vergütungsbericht ist ja mit einer größeren Mehrheit angenommen worden als das letzte Mal bei Novartis im Jahr 2011.
Also, was kann man dazu sagen? Es ist eine erstaunliche Geschichte. Ich aber habe mich immer mehr mit dem Person Vasella interessiert. Er war für mich einer der interessantesten, den brillantesten Schweizer Managers, aber immer mit hier eine Art Schwachpunkt, was ich bis heute nie verstanden habe.
Welches wäre der Schwachpunkt?
Und zwar, wenn es um Vergütung ging, wenn es über sein Salär ging. Dieses Argument ist nichts Neues. Klar, in den letzten Tagen hat es sich auf eklatante Weise entwickelt, wegen den 72 Millionen Entschädigungen. Aber es war schon seit Jahren ein Thema, wie viel Geld Herr Vasella verdiente und auf welchen Wert seine Aktien in der Tat gingen. Man hat so lange darüber diskutiert. Und es war für mich außerordentlich, eine Person, die ich wirklich schätze für seine Intelligenz, seine sehr klare Analyse, er ist persönlich sympathisch und er hat ein Fingerspitzengefühl, außer wenn es zu diesem Thema kommt, und da irgendwie verliert er sein Fingerspitzengefühl.
Wenn man Vasella über die Jahre hinweg beobachtet hat, blitzte nach meiner Einschätzung immer wieder fast eine Art von Freude durch, hier zu einer begrenzten Provokation zu greifen und sein Salär und sein exorbitantes Salär sogar offensiv zu verteidigen. Also er war nie einer, der irgendwelche Ausflüchte oder Ausreden gesucht hat. Nein, er stand zu diesen hohen Vergütungen und immer wieder kam durch, es schien ihm sogar etwas Freude zu machen und hier die Diskussion zu beleben.
Und das ist interessant, wir interpretieren das leicht anders. Man kann das in zweier Weise betrachten. Es ist entweder Provokation, Arroganz einerseits oder andererseits, und das ist eher meine Einschätzung, eine Fehleinschätzung von Herrn Vasella, aber eine intellektuelle Ehrlichkeit, weil er persönlich diese Meinungsstaat vertrete und wollte und war bereit, das intellektuell bis zum letzten Punkt durchzuargumentieren.
Ich glaube, die Fehleinschätzung kam aber erst ganz zum Schluss. Das hatte er wohl wirklich nicht erwartet, die Welle der Empörung, die über die 72 Millionen entstehen sollte.
Da wahrscheinlich stimme ich zu, obwohl ich ihn seit einer langen Zeit nicht gesehen habe. Aber ich vermute, er hätte dieses auch genauso überzeugend argumentieren können, wie er alle anderen Punkte in der Vergangenheit überzeugend argumentierte. Also ich erinnere mich an langen Gesprächen und an kurzen Gesprächen. Und innerhalb 5 bis 10 Minuten, und ich glaube nicht, dass ich der Naivste bin, war ich auch, ja, das ist tatsächlich sehr vernünftig, Herr Dr. Vasella.
Das heißt, er klang immer überzeugend.
Total.
Ich würde gerne sowohl über diese Abgangsentschädigung sprechen, als auch diesen Geist der Provokation, wenn es denn so wäre, würde gerne da bleiben. Daniel Vasella hat in der Schweiz dafür viel Kritik einstecken müssen. Aber international waren seine Bezüge wohl nicht exorbitanter als viele amerikanische Manager in ihren Banken, Versicherungen oder was sonst so ist. Und Novartis ist international tätig.
Das stimmt. In der Tat, das war eine seiner Hauptargumente. Und es stimmt, obwohl wir müssen hier ein bisschen nuancieren. Es stimmt, dass in der Pharmabranche eine sehr weltweite Branche mit einige sehr großen Unternehmen, besonders die Amerikanen, hat man eine Vergütung auf wirklich Millionenhöhe. Es gibt keinen Zweifel, wenn man bei Pfizer oder bei Eli Lilly oder bei Glaxo und so weiter schaut, die internationalen Hauptkonkurrenten, man hat sehr üppige Vergütungen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es stimmt auch, dass die anglosächsischen institutionellen Anleger, die sind die wichtigsten Aktionäre, ehrlich gesagt hier relativ easy waren. Die glaubten, wenn ein Unternehmen einen guten Gewinn macht, und Novartis hat ständig einen guten Gewinn gemacht, dass diese Vergütung plus minus in Ordnung war. Nuancierung warum? Weil vielleicht besonders, hauptsächlich wegen der Finanzkrise, die Welt hat sich geändert, hauptsächlich die Bankenwelt, aber nicht nur die Bankenwelt, auch in der Pharma, auch bei allen großen Unternehmen, man sieht diese Vergütung jetzt wesentlich kritischer.
Dieser kritische Blick, dieser moralische Moment drin, das ist das eine. Aber trotzdem nochmal die Frage, muss Daniel Vasella an der Spitze eines so großen Unternehmens quasi nur auf die Befindlichkeit in der Schweiz Rücksicht nehmen, weil der Hauptsitz in der Schweiz ist?
Ich denke, er muss beides tun. Diese Diskussion amerikanische Gehälter, die kenne ich natürlich auch aus Deutschland. Da wurde für die hohen Gehälter, die es ja auch dort gibt, wurde auch immer in diese Richtung argumentiert. Und es wurde gesagt, ja, die ganze Manager-Elite wandert in die USA ab, wenn wir nicht diese wettbewerbsfähigen Gehälter zahlen. Ich habe da immer meine großen Vorbehalte gehabt. Die Amerikaner haben selber genügend Management-Nachwuchs, um diese Reihen zu bestücken. Und wenn es international so geht, dass ein Deutscher oder ein Schweizer Manager in die USA geht, so what? Es gibt dann auch wieder hier gute Leute. Ich kenne das von früher her, von Schweden. Da wurden nie so hohe Gehälter gezahlt. Natürlich sind da die Leute abgewandert, aber das bot die Chance für junge Leute, hier relativ schnell an die Spitze von großen Unternehmen zu kommen.
Ich bin genauso zynisch wie Jürgen Dunsch, aber ich würde nur eins hinzufügen, wenn es vielleicht einen Manager in der Schweiz gab, der tatsächlich die Fähigkeit hatte, abzuwandern und einen genauso guten, wenn nicht bessere dotierten Job im Ausland zu finden, wäre es Daniel Vasella gewesen.
Ich komme nochmal zurück auf, was Sie gesagt haben, Herr Simonien, dass sich die Stimmung geändert hätte, und daran geknüpft die Frage, leben diese Manager denn so in einer Bubble, so in einer Blase und spüren oder sind nicht mehr fähig, am Puls der Zeit zu sein? Oder ist es so etwas, was halt in diesen Kreisen nur nicht nachgeben, weil ich damit meine Position schwäche?
Ich glaube beides, ehrlich gesagt. Ich glaube, man ist abgetrennt. Man versucht zu sagen, ach, ich bin ein Mann, man of the people, ein Mann des Volkes. Aber klar, man ist abgetrennt. Man fliegt im Privatjet, man fährt im Daimler mit Chauffeur und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt für mich ein Hauptelement, und es geht um diese Person Vasella. Er bleibt für mich nach 9 Jahren. Er war, ich glaube, der erste oder fast der erste großen Schweizer Manager, der ich kennengelernt habe. Er bleibt für mich ein Enigma. Ich erinnere mich an verschiedene Beispiele, wo ich mich wirklich am Ende gesagt habe, der Mann ist brillant, der ist wirklich überzeugend, er ist persönlich sympathisch, aber immerhin, ich war irgendwie neugierig, weil ich glaubte, entweder steht etwas dahinter oder ich habe es nicht vollkommen verstanden.
Also nicht so richtig fassbar.
So ungefähr. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen?
Sicher.
Also ich erinnere mich, pardon, Geduld, an unseren ersten Mittagessen ist durch Kontakte, ist ein Abendessen organisiert worden. Ich werde es nie vergessen. Es war in Basel, es war weder in der Konzernzentrale noch in einem großen Hotel, irgendein Privatraum. Es war auch nicht in einem bekannten Restaurant irgendwo hinter. Es war in einem populären Quartierrestaurant. Ich habe geschaut, es war ordentlich, es war in den Gastro-Bücher, aber nichts Besonderes. Ich ging da pünktlich und da stand Herr Vasella und niemand anders. Das ganze Lokal war leer. Und den ganzen Abend lang blieb dieses Lokal leer. Das heißt, wir saßen zusammen. Es war extrem angenehm. Es war eine gute Chance, sich kennenzulernen, ohne Ablenkung. Und ich habe mich bis zum Ende gefragt, war das ein reiner Zufall, dass keine anderen Gäste da waren? Oder hat Novartis dieses Restaurant für den Abend irgendwie ausgebucht? Die Novartis-Leuten haben mir gesagt, nein, die hatten gar nichts gemacht. Das war alles normal, nur keine anderen Gäste. Ich frage mich bis heute, bis es alles eine Art Mise-en-Scène, eine Inszenierung war, um zu zeigen, dass dieser Mann keine separaten Zimmer brauchte, keine 5-Sterne-Hotel, aber trotzdem keine anderen Gäste da waren.
Ich denke, man muss bei diesen Gehaltsdiskussionen schon im Auge behalten. Natürlich bewegen sich die Leute unter ihresgleichen und vergleichen sich mit ihresgleichen. Deswegen gehen natürlich solche Diskussionen wie, ich verdiene nicht mehr als das 20-fache, als das niedrigste Gehalt, gehen ein wenig in die Irre, weil die Manager sich nicht auf dieser Ebene vergleichen, sondern sie vergleichen sich horizontal. Aber ich denke trotzdem, zwangsläufig Riesengehälter sind keine unabwendbare Folge. Ich darf daran erinnern, Ziba Geige hatte einen Alex Grauer als Verwaltungsratspräsident, heutiger Ehrenpräsident von Novartis, ein Ehrensold von 63.000 Franken im Jahr. Ich kenne Vasella, ich kenne Grauer von vorher. Ich muss sagen, Grauer war ein persönlich überzeugender Mann, der mich mit seinen Werthaltungen immer sehr beeindruckt hat. Das ist jetzt keine Abwertung von Vasella, das ist eine andere Zeit, da bin ich mir auch drüber im Klaren. Aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig in solche Exzesse hätte führen müssen.
Stichwort Exzesse. Der Letzte, der jetzt so viel zu reden gegeben hat, ist eben dieser Deal, dieser 72-Millionen-Deal, der eigentlich ziemlich gut versteckt war und man doch ein bisschen graben musste. Einer unserer Berufskollegen hat das dann publik gemacht. Ansonsten wäre das wohl schlank durchgegangen, was ja per se schon einen kritischen Menschen, aber vielleicht auch jemand, der sich gar nicht drum kümmert, ein bisschen stutzig machen lässt. Warum muss man so etwas so verstecken?
Es ist eine extrem gute Frage und es vielleicht deutet an einen breiteren Punkt. Und zwar, dass Novartis mindestens in meiner Zeit als Fulltime-Korrespondent immer ein bisschen ein Eigenfall war. Wenn man, Jürgen Dunsch wird vielleicht behaupten oder widersprechen, wir werden sehen, man hatte da eine sehr eigenartige Pressepolitik. Man hatte eine extrem kleine Presseabteilung. Es gab immer sehr viel Wechsel. Niemand blieb sehr lang in einer Rolle. Und man konnte nie verstehen, warum das der Fall war. Im Vergleich mit einem ähnlichen Unternehmen wie ein Pfizer oder ein Glaxo in Großbritannien, wo man tatsächlich eine ziemlich große Presseabteilung hat. Es bleibt mehreren Rätseln. Und zwar, warum Novartis diese Art sehr ungewöhnlicher Pressepolitik betrieben hat. Und vielleicht ist diese Vergütung noch ein Beispiel davon.
Aber diese Geheimniskrämerei setzt sich ja fort. Ich meine, wer am Freitag die Generalversammlung verfolgt hat, wo herauskam, Herr Vasella erhält jetzt einen Beratervertrag, da wurde darüber geredet, über allerlei Formalien und was kann man sagen, was kann man nicht sagen, wie hoch das Beraterhonorar sein wird. Das war ausgesprochen peinlich. Vor dem Hintergrund dieser Diskussion hätte doch der amtierende Verwaltungsratspräsident oder das zuständige Geschäftsleitungsmitglied sagen müssen, jawohl, die 72 Millionen sind vom Tisch, das Konkurrenzverbot wollten wir mit so viel abgelten und jetzt für die Beraterdienste reden wir über einen Betrag von X, aber die endgültigen Details müssen ausgehandelt werden. Das ist für mich nur die Fortsetzung einer schlechten Tradition und da gebe ich Heik Simonian recht. Diese Öffentlichkeitsarbeit von Novartis liegt seit langem schon im Argen.
Das eine ist die Öffentlichkeitsarbeit, aber die können ja auch nur kommunizieren oder nicht kommunizieren, was entschieden wird. Und dann sind wir beim Verwaltungsrat. Daniel Vasella ist da nicht ganz alleine, wenn auch sehr mächtig an der Spitze von Novartis. Dieser Verwaltungsrat hat in den letzten Wochen wirklich kein schönes Bild abgegeben in seinem Zickzackkurs.
Für mich war auch auf der Generalversammlung die eigentliche Peinlichkeit der Verwaltungsrat. Herr Lehner als amtierender Verwaltungsratspräsident war ja so frei von jeglichem Anflug an Selbstkritik, dass es mir noch unangenehmer aufstieß, als was Herr Vasella sagte. Vasella hat ja gar nicht schlecht argumentiert. Er hat nicht vorgegeben, ich werde vom Saulus zum Paulus. Er hat keine Entschuldigung gesagt, was wahrscheinlich wieder unglaubwürdig gewesen wäre, sondern er hat zwei Fehler eingestanden. Und nach allem, was man beobachten konnte, wirkte das sehr gut in dieser Generalversammlung. Aber ein Verwaltungsrat, der nun sagte, eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Wir verstehen, im Grunde genommen verstehen wir ja nicht, was hier passiert und warum wir von diesen 72 Millionen Abstand nehmen sollten. Denn das war ja der Vertragspartner von Herrn Vasella. Zu diesem unschönen Spiel gehören ja beide. Also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis dafür.
Also stimme vollkommen zu. Und zurück zu Beratungsvertrag. Ich habe auch diese Teil sehr eng verfolgt und habe mich gefragt, das ist jetzt nicht Neues. Okay, es ist eine Woche jetzt, dass es in der Öffentlichkeit raus ist. Man hätte ohne teuren Beraten wissen können, wie diese Generalversammlung sich ablaufen würde. Und man wüsste, dass man diese Frage irgendwann hören würde. Es wäre dann ganz einfach zu sagen, jetzt haben wir entschieden, Herr Vasselle wird pro Jahr 1 Million Franken, 2 Millionen Franken, was weiß ich, etwas so plus minus in dieser Größenordnung für seine Beratertätigkeit bekommen. Und ich glaube, wir sollten alle mit dem zufrieden sein. Basta, Schluss.
Damit sind wir bei der Generalversammlung vom Freitag. Jürgen Dunst, Sie haben es anklingen lassen. Daniel Vasselle hat Fehler eingestanden, klang dabei so weit überzeugend, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber was bringt das jetzt noch?
Naja, wenn Sie sonst Management-Diskussionen und Diskussionen unter Managern verfolgen, es erklärt sich ja kaum einer bereit. Fragen Sie mal in Interviews einen Manager, was ist Ihr größter Fehler oder welchen Fehler haben Sie in der Vergangenheit gemacht? Ich wette, zum Punkt A kommt als größter Fehler Ungeduld, das kann man ja überhaupt nicht als Fehler sehen. Zu Punkt B kommt irgendwas, ich hätte den und jeden Punkt entschlossener vorantreiben sollen. Vor diesem Hintergrund, auch hier bewegen wir uns in einer bestimmten gesellschaftlichen Struktur, war das doch einigermaßen bemerkenswert, was Vasselle sagte. Aber der erste Punkt, ich hätte den Vertrag gar nicht aushandeln sollen, wirft natürlich dann im zweiten Blick ein Licht auf den Verwaltungsrat selber. Also insofern denke ich, er hat Luft aus der Diskussion genommen auf der Generalversammlung und er hat gezeigt, das hat ja Vasselle dann auch selber eingestanden, Transparenz bringt etwas, auch wenn es nicht regulatorisch vorgeschrieben ist.
Transparenz als Regulativum ist effizient, hat er ja in seiner Rede gesagt und damit dann auf die Abzockerinitiative hingearbeitet. Es ging nämlich auch ohne regulatives Korsett. Nun haben wir uns gerade darüber unterhalten, dass Transparenz bei Novartis offensichtlich nicht ganz so groß geschrieben wird oder mindestens bis jetzt nicht wurde. Können wir kurz noch die Generalversammlung durchgehen? Wir hatten viele wütende Stimmen. Es erinnerte ein bisschen so an die UBS-Tage. Am Schluss dann aber haben nur 20% in etwa sich gegen das neue Vergütungssystem abgestimmt. Also eigentlich ging das relativ schlank durch. Der Ärger über Vergütungen und Boni und was auch immer ist dann verpufft und Novartis setzt sich durch.
Na, wenn Sie natürlich überlegen, dass normalerweise Abstimmungen auf Generalversammlungen 99% plus Mehrheiten auf sich vereinen, ist natürlich diese 80% plus Mehrheit beim Vergütungsbericht schon außergewöhnlich. Es ist natürlich so, klar, es stimmen die Großaktionäre ab und Heik Simonian hat es erwähnt, wenn sie angelsächsische Großaktionäre haben, die sehen das natürlich etwas entspannter als der Kleinaktionär aus dem Emmental, der dort vielleicht größere Vorbehalte hat.
Sehr klar war auch die Mehrheit für die Décharge, Entschuldigung, da können wir noch zu diesem Punkt kommen. Da war man sich ganz kurz nicht so sicher, ob das wirklich durchgeht und dann eben diese klare Mehrheit. Ist das dann das Zeichen dafür, dass man einen Schlussstrich ziehen wollte? Geht, lasst uns in Ruhe, es werden neue Verwaltungsräte gewählt, es gibt einen neuen Boss und dann starten wir von neuem.
Genau, ich glaube, es geht hier um zwei Elemente. Erstmals diese Kulisse, wir kennen das alle als Kulisse für die UBS-Aktionärsversammlungen, besonders im schwierigen im Jahr 2008 im Vergleich mit einer UBS-Veranstaltung, das war relativ glimpflich heute, weil klar, es gab Unmut, besonders wegen dieser Vergütung, aber im Prinzip Novartis läuft blendend. Die Firma hat 10 Milliarden, 9 Milliarden Gewinn gemacht und so weiter und so fort. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, man schaut an die Zukunft. Genau, will jetzt, Herr Vasselle geht im Hintergrund, Jörg Reinhardt kommt als neuer Verwaltungsratspräsident und man ist neugierig zu wissen, wie es sich jetzt entwickeln wird. Und das ist für mich wirklich fast das zweite Enigma. Es gibt einige, die Herrn Reinhardt als neuer bereinigende Element sehen. Anderen glauben, er ist immer im Schatten von Herrn Vasselle, mit dem er jahrzehntelang gearbeitet hat. Wir werden mit großem Interesse jetzt weiterblicken.
Daniel Vasselle sieht sich nicht als Abstimmungshelfer für die Abzockerinitiative. Viele denken aber, er hätte den Befürwortern der Minderinitiative in die Hand gespielt. Gehen wir jetzt davon aus, dass die am 3. März angenommen wird. Respektive, wenn sie schon angenommen worden wäre, hätte es diese Situation gar nicht gegeben. Wäre so etwas gar nicht mehr möglich gewesen bei der Novartis?
Na, der eigentliche Clou wäre ja, wenn der indirekte Gegenvorschlag zustande gekommen wäre oder wenn der am 3. März angenommen würde, dann hätten ja die Aktionäre die größten Freiheiten zu beschließen oder auch zu gewähren, was sie wollen. Der große Streit bei den 72 Millionen war ja, hätte das die Minderinitiative wirklich abgedeckt? Denn es war ja keine Abgangsentschädigung. Es wurde ja unter dem für mich fadenscheinigen Titel Konkurrenzverbot geführt. Das steht ja auch in der Minderinitiative nicht drin, dass das verboten wäre. Das müsste dann wieder in der gesetzlichen Umsetzung festgelegt werden. Minder ist populäre Empörung. Aber er hätte wahrscheinlich dieses Problem nicht gelöst und wir hätten womöglich dieselbe Diskussion gehabt.
Das heißt, die Verwaltungsräte und Unternehmen suchen nach kreativen Mäntelchen für das gleiche Problem wie jetzt.
Also das ist durchaus möglich. Man wird hier und da Lücken finden. Aber ich gehe zurück. Ich glaube, die Stimmung hat sich wesentlich geändert. Und ich glaube, mindestens echte Abzockerei wird zunehmend schwierig sein, also durchzusetzen. Ohne Minder, mit Minder, egal.
Das Volk ist, die Umfragen zeigen es zurzeit, deutlich für die Abzockerinitiative. Die letzte SRG-Trendumfrage ergab ja ein 64% Ja. Und das war noch vor der Vasella-Affäre. Ich glaube, nein, ich stelle die Frage anders. Was können die Gegner der Initiative denn überhaupt noch tun?
Eigentlich nichts mehr. Ich denke, diese Abstimmung ist gelaufen. Vielleicht kann man als Symbol dafür nehmen, dass Thomas Minder gar nicht auf der Novartis-Generalversammlung war. Also diese Leute scheint er das Gefühl zu haben, die hat er schon hinter sich. Nun ist das jetzt eine eher feuilletonistische Bemerkung, aber ich glaube schon, sie weist darauf hin. Und nach allem, was ich höre und die Anzeichen, die sich ergeben, finden sich die Gegner der Minderinitiative damit ab, dass sie aller Voraussicht nach den Kürzeren ziehen werden am 3. März.
Ich glaube auch. Also ich glaube, die Katze ist aus dem Sack. Man hätte vielleicht Herr Minder im Verwaltungsrat von Novartis wählen können als Versuch. Aber ich glaube, jetzt es gibt so eine populäre Unmut. Wir haben eine relativ klare Meinung und Idee, wie es sich ablaufen wird.
Das Thema ist ja auch, insofern war er eben doch der beste Verbündete von Herrn Minder, egal wie sich das Abstimmungsresultat dann letztlich darstellt, weil sich diese ganze Frage so auf eine Person konzentrieren konnte und es ja schwierig war, Vasella zu verteidigen. Also das war so ein klarer Fall. Man musste nicht über Bestimmungen, Paragraphen und ähnliche Dinge sich unterhalten, sondern man hatte einen Buhmann und an dem konnte man die ganze Diskussion festmachen.
Und wenn man so einen Buhmann hat, dann ist er ja auch stark emotionsgeladen. Ist das dann schlussendlich eine Emotion versus Argumente-Debatte?
Also ich glaube, es gibt Argumente, ist klar. Es gibt Maßstäbe, aber in diesem Fall haben Emotionen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Vielleicht kurz zur Person, Vasella. Ich hoffe, ich kenne ihn, wie gesagt, dass in einer gewissen Zeit man Daniel Vasella, man wird sich immer an Daniel Vasella erinnern, aber er für seine Verdienste als langjähriger Manager, CEO, Chairman bei Novartis, Integration, Wachstum, alles Mögliches, Verdienste für die Schweiz, Verdienste fürs Medizin, Verdienste für die Branche und nicht über diese ganze Abzockergeschichte erinnern.
Die Abzockerinitiative Economy Suisse hat einiges an Geld in die Hand genommen und einen Film drehen lassen vom Schweizer Regisseur Michael Steiner. Der wird jetzt nicht gezeigt, aber wir wissen, dass Michael Steiner in seinem Film eine sehr düstere Zukunft für die Schweiz gemalt hätte. Eine verarmte Schweiz, eine wirklich dunkle Vision, die wir jetzt nicht zu sehen bekommen. Aber ganz ehrlich, wenn am 3. März dieses Jahr wirklich kommt, ist das der Untergang der Schweiz mit dieser Abzockerinitiative?
Ich denke, nein, es werden die Dinge wirklich nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Das muss alles umgesetzt werden. Und Heximonien hat ja gesagt, es hat natürlich auch ein gewisses Umdenken eingesetzt in verschiedenen Ländern. Wir kennen das auch aus Deutschland bei dem VW-Chef Winterkorn. Übrigens mit seiner Zustimmung wird jetzt das Gehalt gedeckelt, obwohl er noch mehr beanspruchen könnte aufgrund des guten Geschäftsverlaufs von VW. Wir haben andere Diskussionen. Wir haben die Banken, die einfach notgedrungen, da paart sich wohl eine gewisse Einsicht mit den verdüsterten Gewinnaussichten, dass dort die Gehälter zurückgehen. Also ich denke, die Minderinitiative bedeutet nicht den Untergang des Landes. Das wird immer gern heraufbeschworen. Und man kennt ja auch so gewisse Szenen aus dem Steiner-Film.
Noch die Schlussfrage, vielleicht, die umgekehrte Frage, ja. Herr Eximonien. Könnte die Schweiz da eine Vorreiterrolle dann einnehmen?
Also es gibt immer ein Problem, wenn man erst als Erste agiert. Ich glaube, wie gesagt, diese Pendel im Moment schwingt. Vielleicht die Schweiz wird sogar an Anerkennung gewinnen, wenn sie eher am Anfang des Prozesses ist und nicht am Ende.
Das war der Korrespondententalk. Heute zu Gast Heik Simonien und Jürgen Dunsch. Mein Name ist Kathi Flaviano. Sie hören SRF 4 News.